Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolf.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 517 des Computer Club 2 Audiocast. Sehr geehrte Damen, werte Herren, liebe Freundinnen, liebe Freunde, alle, die zuhören, 517, ich habe heute überlegt, kann das wahr sein? Ja, so schnell vergeht die Zeit. Die 500. ist noch gar nicht so lange weg und nun ja, gut, mal sehen, wie viel wir noch schaffen. 1000? Ich glaube mal nicht so wirklich daran. Aber vielleicht die 768, das wäre ja dann auch ein binäres Festival. Gut, aber kommen wir erstmal zum ersten Thema. Leider kocht die Gerüchteküche ziemlich hoch bezüglich NRW-TV und Computer Club 2. Ich möchte mal bitten, alle wieder auf den Boden zurückzukommen. Der Computer Club 2 Audiocast hat nichts mit der Fernsehsendung zu tun. Der Audiocast wird bei mir im eigenen Studio, kleinen winzig Studio, produziert und geschnitten und konvertiert und hochgeschoben und so weiter. Also der wird auf jeden Fall weitergehen. Die Fernsehsendung wird auch auf fast jeden Fall weitergehen. Dazu zuerst mal ein ganz kurzer Bericht zur Situation. Ich habe es schon auf der Homepage geschrieben. Ein Insolvenzverfahren heißt so, weil es ein Verfahren ist und nicht, weil eine Firma pleite ist. Das ist blöde, sowas. Gut, es wird zwar in der Presse oft so geschrieben, aber das ist einfach nur dumm unqualifiziert. Sondern hier geht es darum, dass ein Insolvenzverwalter versucht, alles das, was da ist, irgendwo zu finden, aufzuschreiben, zu bewerten und alle Gläubiger, die da sind, daraus zu befriedigen, beziehungsweise mit den Gläubigern eine Einigung zu treffen, dass man eben auf bestimmte Sachen verzichtet und das Übliche. Gut, da möchte ich mich nicht einmischen, kenne ich mich auch nicht so besonders gut aus, aber ich wollte nur sagen, ein Verfahren ist ein Verfahren. NRW-TV ist nicht pleite, wie das so ziemlich platt behauptet wird. Die ganze Geschichte ist natürlich sehr komplex und sehr schwierig und man muss sich tief einarbeiten in die Materie, deswegen dauert es eine gewisse Zeit. Deswegen kann auch im Moment überhaupt keine Aussage getroffen werden, ob und wenn ja, wie es weitergeht. Es kann sein, dass sich vielleicht sogar ein Käufer findet, der sagt, okay, das gefällt mir, ich möchte da einsteigen, ich möchte das weitermachen. Es kann sein, dass sich Sponsoren finden, auch da ist die Insolvenzverwaltung mit befasst. Und da muss man einfach jetzt mal abwarten. Ich selbst habe, und das kann ich hier mit großer Freude verkünden, mit einigen Leuten gesprochen, mit dem Geschäftsführer, mit dem Insolvenzverwalter, mit dem Produktionsleiter. Und alle haben mir gesagt, die nächsten beiden Fernsehsendungen, also nicht die, die gestern online gingen, sondern die jetzt noch produziert werden müssen, die können wir auf jeden Fall noch in den Studios von NRW-TV produzieren. So, das finde ich also schon mal ganz toll, fast sensationell. Es ist mir in Aussicht gestellt worden, auch die darauf folgenden beiden Sendungen, dass man die noch produzieren kann. Gut, keiner kann in die Zukunft sehen, wir wissen nicht, was passiert. Aber wenn es alles so läuft, wie geplant, wie gedacht, werden wir also auch nicht nur die kommenden beiden, sondern auch die darauffolgenden noch bei NRW-TV produzieren können. Möglicherweise werden dann die Karten neu gemischt, möglicherweise läuft es einfach so weiter, möglicherweise aber auch nicht. Das müssen wir abwarten. Mein großer Dank oder auch die Bitte an Sie, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, man sollte vielleicht auch mal hinter diese ganze Geschichte schauen. Da hängen Arbeitsplätze dran. Da sind Mitarbeiter, viele freie Mitarbeiter, die ich alle grüßen möchte. Alle, die auch immer mitgearbeitet haben, die viel getan haben, die wirklich auch mit Herzblut bei unserer Sendung dabei waren. Die hängen jetzt natürlich auch in der Luft, auch wenn es noch Insolvenzgeld gibt. Aber wenn es weiter ginge und sie weiter Beschäftigung hätten, das wäre natürlich absolut super. Und wenn nicht, das muss man bedenken. Da sind persönliche Schicksale davon betroffen, da sind Familien davon betroffen. Und nicht nur das. Ein solches Unternehmen wie Enervitv aufzubauen, das kostet eine Menge Herzblut. Das kostet eine Menge Arbeit, Einsatz, das kostet Lebenskraft. Und die Macher oder der Hauptmacher dahinter, der, naja, wenn das nicht klappen sollte jetzt mit Enervitv, dass man gut aus dem Verfahren herauskommt, das ist schon irgendwo auch persönlich ein Einschnitt. Das tut einfach nur weh. Denn er hat es ja nicht aufgebaut und nicht jahrelang gekämpft und gearbeitet und gemacht, damit es einfach jetzt verschwindet. Und da muss man auch den Hut davor ziehen, dass solche Leute nicht einfach weglaufen, sondern weiter da sind, weiterstehen, weiterkämpfen. Auch wenn der Ausgang ungewiss ist. Bei all denen, die ich genannt habe und bei denen, die ich nicht genannt habe, möchte ich mich ganz herzlich bedanken und sagen, ich drücke euch die Daumen, dass alles gut geht und dass es euch weiter gut geht. Wenn irgendwas ist, meldet euch bei mir. Wenn ich irgendwo helfen oder vermitteln kann, jederzeit gern. Ihr habt meine Telefonnummer, ihr habt meine E-Mail-Adresse. Ihr wisst, wo ich wohne, also ran. Ich drücke die Daumen, dass es weitergeht, nicht nur im Eigeninteresse. So, ich möchte an dieser Stelle auch nochmal sagen, dass unser Fernsehsystem komplett ungerecht ist. Dass die Aftergets, also der Nachfolger der Gebühreneinzugszentrale mit diesem unendlich sperrigen langen Namen, Geld verteilt, nach Recht und Gesetz natürlich, aber nach Empfinden zu Unrecht. Viele, viele private Sender, regionale Sender bekommen nichts, aber auch null und gar nichts. Andere Sender schmeißen das Geld mit beiden Händen raus. Zwar nicht üblicherweise für das Programm, sondern für Verwaltung, Pensionen und Ähnlichen, weil sie eben, naja, wie sie gewirtschaftet haben, das mag jeder selbst entscheiden. Das ist ein vollkommen ungerechtes System. Dazu kommt, dass die Werbung in der Hauptsache von einigen großen Agenturen in Deutschland, ja, sagen wir mal, verteilt wird. Und da gibt man eben die Werbeaufträge der Industrie weiter an einige große Sender. Und auch hier gucken die Kleinen in die Röhre und bekommen so gut wie nichts von dem Werbekuchen ab. Das ist nicht in Ordnung. In Frankreich ist es anders. In Frankreich geht so etwas nicht. Da ist die Sache gerechter. Aber ich kann ja hier reden, was ich will. Vielleicht ärgert es den einen und er denkt darüber nach, wenn er irgendwo in einer Position ist, wo er Entscheidungen mit beeinflussen kann. Den anderen wollte ich es einfach nur mal sagen. Es ist falsch. Sender, die klein sind, die regional sind, die am Bürger sind, so, naja, auszuhungern. So, Sie werden vielleicht erwarten, dass ich jetzt einen Bericht über die CeBIT 2016 herauslasse. Nee, nicht so wirklich. Das erste Mal werde ich nicht berichten. Gut, ich bin auf der CeBIT gewesen, zwar nur relativ kurz, früher war ich immer einige Tage da, habe auch nur einige Kontakte und Termine wahrgenommen, habe nicht so viel gesehen, außer dass die CeBIT doch raummäßig deutlich geschrumpft ist. Sie hat sich auch thematisch vollkommen gewandelt. Es ist also nicht mehr die CeBIT, wie sie war, aber es ist normal. Alles ändert sich, alles wandelt sich. Was alles Neues da war, das haben Sie in vielen Publikationen gelesen, das brauche ich nicht alles wiederholen. Das war im Vorfeld bekannt, das ist im Nachhinein breitgetreten worden und wird auch in unseren Audiocast und auch in der Fernsehsendung sicherlich nochmal das ein oder andere zum Vorschein kommen. Nur über die CeBIT insgesamt wollte ich mal sprechen, um es nochmal in Erinnerung zu rufen. Also erstmal wurde die CeBIT, nachdem sie nun zu Ende war, als die beste CeBIT jemals bezeichnet. Das kommt mir vor wie das Pfeifen im Walde. Das ist die beste CeBIT jemals. Ach ja, da fällt mir was ein. Wie bei diesem Windhunderennen, ja, wo die Windhundzüchter sich unterhalten, wie sie denn ihre Hunde vorbereiten auf das Training, und da ist einer dabei, der immer alle Preise abräumt und der erzählt dann, was er für Futter gibt und dies und das und alles super, und da ist ein anderer dabei, der eigentlich gar keine Preise hat Und der wird dann gefragt, ja, und was machst du denn mit deinem Hund? Wie bereitest du die denn auf das Training vor? Und er sagt, ja, ich gebe den Jägermeister. Da ist erst mal ringsherum erstauntes Schweigen. Und dann sagt einer, ja, sag mal, und gewinnen die denn damit? Und sagt er, nee, aber es ist immer der Lustigste. So ungefähr kommt es mir auch vor, wenn man sagt, die beste Cebit jemals. Die beste Cebit jemals, wenn man das nach Ausstellern bemessen wollte, hatten wir einmal über 8000 Aussteller. Dieses Mal hatten wir etwa 3300 Aussteller aus 70 Ländern. Wenn man das nach Besucherzahlen bemessen wollte, hatten wir einmal über 800.000 Besucher. Dieses Mal, naja, so genau wird es nicht gesagt. Vergangenes Jahr hatten wir 220.000, dieses Jahr wird gesagt über 200.000. Das heißt also weniger als vergangenes Jahr, wenn man es mal sagen will. Es gab zwar noch das Jahr davor, da waren es unter 200.000. Aber man muss sagen, auch von dem Platz, von der Anzahl der Hallen, von allem, was so drumherum ist, ist die Cebit deutlich kleiner geworden. Die Messe an sich, und ich will sie hier nicht schlecht reden, es ist ja ein Wirtschaftsfaktor, es hängen ja viele Arbeitsplätze dran. Es gibt ganz viele, naja, Standortvorteile, die sich in der Breite bemerkbar machen. Aber eigentlich ist die Zeit dieser Messen ja vorbei, dieser Monstermessen, dieser müllproduzierenden Umwelt, verseuchenden Auto, Flugzeuge, alles, was da so zusammenhängt. Wenn Sie sehen, diese Tonnen Müllberge, die dort dann entsorgt werden müssen. Es ist nicht mehr die Zeit dafür. Die Messe selbst ist ja auch im Umbau. Selbst wenn man sagt, also diese Neuausrichtung der Cebit, man hätte der Messe ein klares Profil gegeben und so weiter. Das ist alles irgendwo Schönrederei. Natürlich muss die Messe umgebaut werden, aber der große Reiz, diese große Neuigkeit, diese große Ereignis, dass Menschen in der Anzahl einer fast Großstadt dort zusammenkamen, das ist sicherlich für immer vorbei. Ich will hoffen, dass die Messe noch lange besteht, dass sie noch lange Treffpunkt ist, aber dass sie sich besinnt auf die eigentlichen Werte, dass sie sich besinnt auf Umwelt und Schutz und auch Schutz der Welt für unsere Nachkommen, für unsere Kinder, dass man hier einen Wandel einleitet und einläutet, der sowohl den wirtschaftlichen Interessen der Industrie wie uns allen gerecht wird, aber auf der anderen Seite auch ein gutes Gefühl hinterlässt, dass man nicht zu viel Schaden anrichtet. Stellen Sie sich bitte mal folgende Schlagzeile vor. Einfamilienhausbesitzer verklagt Bundesregierung, weil Einbrecher über die Bundesautobahn geflohen sind. Absurd, oder? Vielleicht doch nicht. Es ist doch eine Störerhaftung. Die Bundesregierung, die Bundesrepublik Deutschland, hat die Autobahnen gebaut. Und darüber flüchten jetzt Einbrecher. Die haben also darüber ihren Diebeszug begonnen. Tja, so absurd wie das klingt, aber auf der anderen Seite ist es recht. Und zwar die Störerhaftung, wenn ich einen kostenlosen WLAN-Zugang zur Verfügung stelle, ist genau das Gleiche. Ich sage, okay, wenn da jemand an meinem Haus vorbeiläuft oder an meinem Café da sitzt und gerne datteln möchte oder irgendwo im Einkaufszentrum ist, dann stelle ich ihm kostenlos WLAN zur Verfügung. Geht aber nicht, weil derjenige, der das zur Verfügung stellt, haftbar dafür ist, was irgendeiner dann darüber lädt. Stellen Sie sich vor, irgendjemand würde die Bundespost verklagen, weil sie Videos, CDs, DVDs mit Kinderpornografie zugestellt hat. Auch das ist eine Störerhaftung letztendlich. Diese Absurdität, die wir hier in Deutschland haben, die ist ja, naja, warum ist sie eigentlich so? Kann es denn sein, dass das Einzige, was stört, kostenlose WLAN-Zugänge sind? Dass das hier im kommerziellen Bereich nicht gewünscht ist, dass man viel lieber den Einzelnen auf kostenpflichtige WLAN-Hotspots, Flatrates, die nicht flat sind und irgendwas anderes schieben möchte, und dass solche kostenlosen Angebote überhaupt nicht ins Konzept passen. Wenn ich Bäcker wäre und da würde irgendjemand kostenlos Brot und Brötchen verteilen, würde mich das auch stören, das ist schon ganz klar. Aber hier geht es um was anderes. Hier geht es darum, dass ich mich jederzeit und immer aus allen öffentlichen Quellen informieren können muss. Das ist sogar ein Rechtsanspruch. Und dass ich dafür nicht Geld bezahlen muss. Diese Umleitung ist eine Sauerei. So, jetzt hat der Anwalt des Europäischen Gerichtshofes diese Störerhaftung, schon ganz deutlich in Frage gestellt. Der Generalanwalt hat also gesagt, wenn Bars, Hotels und so weiter ihren Kunden oder auch nur Leuten, die da rumhängen, kostenloses WLAN zur Verfügung stellen, dann können sie deswegen nicht zur Rechenschaft gezogen werden, wenn ihre Kunden illegal Dateien herunterladen. So, jetzt spricht der Generalanwalt am EuGH natürlich kein Recht, aber sein Gutachten, das wird natürlich vom höchsten EU-Gericht gehört und es ist sehr, sehr wichtig. Es könnte also durchaus sein, dass der Europäische Gerichtshof diesem Gutachten folgt und das würde bedeuten, dass dann die Geschädigten nicht mehr verlangen können, dass der Betreiber eines kostenlosen WLANs das stilllegen muss, durch ein Passwort sichern muss oder die Kommunikation überwachen muss, so wie es eigentlich hier in Deutschland gedacht ist. Die Gesetze sind ja gerade noch mal auf der Zielgeraden derart verwässert worden, damit ja kein kostenloses WLAN mehr entstehen kann. Da muss man nur noch mit dem Kopf schütteln, was die Politiker sich da ausdenken. So, wenn also jetzt vielleicht irgendwann im Sommer der Europäische Gerichtshof dieses Urteil fällt und dem Marseille Supuna, so heißt der Generalanwalt, in seinem Gutachten folgt, dann müssten auch in Deutschland die Richter ganz klar sagen, also so kann es nicht sein. Die müssen diesem Entschluss folgen und das wäre eine gute Sache. Obwohl, erstmal geht es hier nur um Gewerbetreibende. Dass in diesem Zuge dann natürlich auch eine Ungleichbehandlung von einem Besitzer eines Cafés mit zwei Tischen vor der Tür, der kostenlos WLAN anbietet und einem, der in seinem Haus oder seiner Wohnung gegenüber wohnt und das ebenfalls macht, dass man das nicht unterschiedlich behandeln kann. Das wäre dann eine Folge, die sicherlich noch zu bedenken und die Entwicklung abzuwarten ist. Der Lars Klingenbeil, das ist ein SPD-Politiker, der hat mitgeteilt, dass er nach seiner persönlichen Einschätzung davon ausgeht, dass man sich innerhalb der Koalition über eine Reform des Telemediengesetzes einigen wird. Es gibt wohl bereits Diskussionen, um eine größere Anzahl freier WLANs in Deutschland zu ermöglichen. Also, es tut sich etwas. Ganz besonders bedanken möchte ich mich für diese Entwicklung bei dem Tobias McFadden, das ist derjenige von der Piratenpartei, der unterstützt finanziell, denn das kostet ja ein Schweinegeld, so ein Ding da so hoch zu jagen, beim Europäischen Gerichtshof angeleiert hat. Und zwar, er hat es etwas toll plakativ gemacht, hat beantragt, der Europäische Gerichtshof sollte der deutschen Störerhaftung und dem entsprechenden Gesetzentwurf der Bundesregierung den Todesstoß versetzen. Beides sind Generalangriffe auf die Grundlagen unserer Informationsgesellschaft. In Deutschland stellen aus Angst vor Abmahnungen kaum noch Privatpersonen ihren Internetzugang über WLAN der Öffentlichkeit zur Verfügung, was uns zu Entwicklungsland des mobilen Internets macht. Sind wir doch, oder? Der freie Informationsaustausch über das Internet darf in einer Demokratie nicht als Gefahrenquelle angesehen werden, sondern muss als Grundvoraussetzung einer Demokratie anerkannt werden. Für uns Piraten ist freier Internetzugang und der damit verbundene freie und unbeschränkte Zugang zu Informationen ein Menschenrecht. Recht hat er. So, also, die Politiker sollten mal darüber nachdenken, ob man denn nicht wirklich sonst auch die Straßenbauer, Privatstraßenanbieter, Post, UPS, DPD und wie die ganzen alle heiß verklagen können. denn die transportieren ja auch nur Sachen, ohne in die Pakete hineinzugucken und zu sagen, das darf man gar nicht transportieren oder das ist strafbar. Die machen ja Sachen, machen die ja. Aber offensichtlich reicht da der Verstand von einigen Politikern und zumindest die Fantasie nicht aus, um das, was sie hier auf einen begrenzten Fall, der mit wirtschaftlichen Hintergründen und Druck und Lobbyarbeit vorangetrieben worden ist in den letzten Jahren, versuchen abzubilden und auf der anderen Seite aber die Augen zumachen, dass es vollkommen absurd ist. Also, mal sehen, vielleicht werden sie schlau. Tja, bin ich ja fast aus den Wolken gefallen am Samstag. Lese ich bei uns im Forum, das sind ja sehr viele Dinge drin, die von einigen Leuten, die doch überall ihre Augen und Ohren haben, bei uns veröffentlicht werden, lese ich doch da etwas über das Stylus 2 von LG, muss man sagen, damit die Leute verstehen, LG geschrieben. Da ist ein neues Klugloud im Anmarsch, also ein Mobiltelefon mit Berührungseingabe. Und dieses neue Teil hat ein DAB Plus Radio eingebaut. Es kann zwar kein UKW mehr, aber dafür DAB Plus. Es ist wohl das erste seiner Art und der im Forum berühmte Winnie 2 hat es sehr schön herausgearbeitet. Also in England ist es wohl getestet worden. Dort gibt es aber kein DAB Plus, sondern nur DAB. Das kann dieses Teil selbstverständlich auch. Und es wird also wohl Mitte des Jahres in Holland, Norwegen, Italien, Deutschland natürlich, Australien und Belgien und auch natürlich Großbritannien verfügbar sein. Ob irgendein deutscher Netzbetreiber dieses Stylus 2 dann ins Programm aufnimmt, das weiß man natürlich nicht. Das sind so Verhandlungen, die dann ablaufen. Aber mal ein bisschen so zur Sache. Dieses Telefon hat also alle Standardfunktionen, die man heutzutage so hat. Genaues kann ich noch nicht sagen. So richtige Daten habe ich noch nicht dazu gefunden. Alles nur mehr Vermutung. Aber es hat auf jeden Fall einen Chip eingebaut, der das Digitalradio empfangen kann. So, aber wenn ich kein Digitalradio empfangen habe, dann ist diese App, die dafür notwendig ist, die auch kostenlos zum Download angeboten wird, in der Lage umzuschalten und kann auf WLAN gehen und kann versuchen, darüber das gleiche Programm wiederzugeben, automatisch. Oder es geht über das Mobilfunknetz, was dann aber entweder kostenpflichtig ist oder an der nicht flachen Flachrate knabbert, das wissen wir ja. Das ist wahrscheinlich auch so der Grund, weswegen das große Interesse der Hersteller oder der Provider, so etwas zu vertreiben, nicht da ist. Denn wenn man jetzt plötzlich nicht mehr sein Radioprogramm streamen muss und damit seinen eigenen Traffic aufbraucht, den man kostenlos hat innerhalb dessen, was man bezahlt hat, dann ist das natürlich geschäftsschädigend. Und wer sägt sich schon den Ast ab, auf dem er eigentlich sitzt? Aber es wird sicherlich kommen, denn es ist nicht so teuer, eine DAB Plus Empfangsmöglichkeit einzubauen. Die Akkulaufzeit übrigens ist bei Radioempfang natürlich höher, als wenn ich da über WLAN oder über das Mobilfunknetz gehe, ist auch klar. Denn so ein kleiner Empfänger braucht viel weniger Strom, muss man auch ganz klar sehen. Ja, was noch wichtig und richtig ist, die Entwickler wollen auch die Daten des Chips öffentlich machen, sodass man in der Lage ist, dass jeder, der es kann, eine eigene App dafür entwickeln kann und die natürlich auch anbieten kann. Es muss also nicht bei dieser einen einzigen bleiben, die kostenlos mitgeliefert bzw. zum Download angeboten wird. Es sind auch einige Rundfunkanstalten daran interessiert. Die Belgier zum Beispiel mit RTPF und Deutschlandradio und RTL, das italienische Privatradio, RTL 102.5 oder sowas. Die wollen also gleich zum Start eine eigene App dafür anbieten, dass man also mit einem solchen Telefon dann Radio hören kann, ohne irgendwo über WLAN oder über Mobilfunknetz gehen zu müssen. Und noch eine kleine Sache, schöne Sache. Offensichtlich ist die Antenne eingebaut. Sie wissen, bisher musste man immer einen Ohrhörer anstöpseln, weil das Anschlusskabel des Ohrhörers oder Kopfhörers als Antenne benutzt wurde. Das geht also auch mit Freisprechen dann, was, wenn man Ohrhörer anschließt, natürlich nicht mehr geht, denn da ist der Lautsprecher ausgeschaltet. Aber hier bei dem Teil ist es dann also möglich, dass man das auch über Freisprechen einfach irgendwo hinstellt und als ganz normales Radio benutzt. Also es tut sich was, ein Watt-Lautsprecher ist eingebaut, der Klang soll ganz gut sein. Wir hoffen mal, dass es bald in Deutschland kommt. Preise, was ich gehört habe, um die 300 Euro herum. Man muss gucken, wie die Leistungsdaten des Telefons sind, ob der Preis gerechtfertigt ist, aber überzogen ist er erstmal nicht. So, dann hatten wir diese Woche das Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes bezüglich der Rechtmäßigkeit des Rundfunkbeitrages. Es gibt einige Kläger, die vor dem Gericht in Leipzig geklagt hatten, und der 6. Senat, der hat die ersten 18 Klagen gegen dieses Zwangsgeld verhandelt und hat für recht erklärt, dass man monatlich 17,50 Euro abdrücken muss. Egal, ob man ein Rundfunkgerät besitzt, egal, ob man ein Fernsehgerät besitzt, egal, ob man einen Computer oder ein internetfähiges Gerät besitzt, er hat gesagt, das muss bezahlt werden. Auf die Vorhaltung, dass das ja eigentlich gar nicht in Länderkompetenz liegt, einen solchen generellen Beitrag für alle Bundesbürger zu beschließen, ist er so erstmal nicht näher eingegangen. Ich habe versucht, mir das mal durchzulesen, aber vieles davon habe ich nicht so wirklich verstanden. Auf jeden Fall war es auch nicht anders zu erwarten. Jetzt könnte man denken, dass ich der Meinung bin, dass die Richter voreingenommen oder bestechlich oder politischem Druck ausgesetzt waren. Nee, das meine ich nicht damit. Ich glaube schon, dass Richter nach wie vor unabhängig sind. Aber ich glaube auch, dass Richter Menschen sind. Anders wäre es ja schlimm. Oder? Vielleicht? Naja, mal sehen. Vielleicht in 20, 50 Jahren. Nur, man muss sich mal die andere Seite vorstellen. Man stelle sich mal vor, diese Richter hätten nach ihrem Gewissen entschieden, dieser Rundfunkbeitrag ist nicht mit dem Grundgesetz vereinbar. Was wäre denn die Konsequenz? Von heute auf morgen würden alle Einnahmen wegfallen. Ich bezahle von Anfang an auf jeder Überweisung, weil ich nicht abbuchen lasse, mit dem Hinweis unter dem Vorbehalt der Rückforderung. Man stelle sich vor, und das haben bestimmt noch Tausende gemacht, das würde sofort alles zurückgefordert. Es würden sofort keine Beiträge mehr bezahlt. Damit wäre das öffentlich-rechtliche Rundfunksystem von einem Tag zum anderen pleite. Es müsste also mit Steuergeldern gerettet werden. Ein solches Urteil zu fällen, dazu muss man mehr als einen Arsch in der Hose haben. Ich kann nicht einschätzen, ob es denn überhaupt richtig oder, das kann ich einschätzen. Aber ob es recht wäre, ein solches Urteil zu fällen gegen diese Getz-Geschichte, das vermag ich nicht einzuschätzen. Was ich nur einschätzen kann, dass das allgemeine Empfinden für eine solche Gebühr, ohne Grund, ohne Sinn, ohne Verstand. Wenn ich also kein Fernsehgerät und kein Rundfunkgerät hätte und ich habe hier eine 2000er RAM-Leitung und ich kann darüber nicht Fernsehen hören, ich kann auch nicht einmal vernünftig einen Rundfunksender hören, der ist laufend mit Aussetzern drin, dann müsste doch in der Gegenseite mir auch die Möglichkeit gegeben werden, dass ich daran teilnehmen kann. Wenn ich es nicht kann, das ist eben so der große Widerspruch. Das ist Unrecht aus meiner persönlichen und aus der vieler Tausenden, vielleicht sogar Millionen Bürger in dieser Republik. Es ist aber Recht, rein juristisch gesehen, das haben wir jetzt wieder gehört. Aber so wie vermeldet wurde, wird es jetzt wohl weitergehen zum Bundesverfassungsgericht und dann werden wir mal sehen, was diese Leute sagen, aber die werden das öffentlich-rechtliche System auch nicht kaputt machen wollen. Das trauen sie sich nicht. Egal, was Recht und Unrecht ist. Egal, wie das Empfinden der Bürger ist. Wir werden es sehen oder hören. Ja, weil wir gerade bei dem Thema öffentlich-rechtlich sind, es hat ja irgendetwas mit digitalen Technik, Computertechnik zu tun, ohne dem ging ja gar nichts. Aber da bin ich über etwas gestolpert, das hat mich wirklich einfach nur umgehauen. Der Bayerische Rundfunk hat jetzt veröffentlicht, na, ich glaube, Bilanz hatte er ja nicht, aber irgendwie so ein was Ähnliches, dass er 101 Millionen Euro Verlust gemacht hat. 101 Millionen Euro. Das muss man sich wirklich mal vor Augen halten. Wer so wirtschaftet, naja gut, ich meine, der Intendant, der kriegt ja weit über 300.000 Euro im Jahr. Dem interessiert das alles nicht. Selbst wenn er nicht mehr Intendant sein können dürfte nach einer solchen Bilanz, will ich sie mal nennen. Dennoch, es wird ja auch neu gebaut in vielen Millionen Höhe, weil man braucht das eben und man schmeißt ja auch für Sendungen wie zum Beispiel die Sportschau mit beiden Händen, nee, kann man nicht sagen, mit Schaufeln, nee, mit LKWs, ja, vielleicht mit Riesentransportern raus. Man hat Produktionskosten mit allem drum und dran, mit Rechte und so weiter, was man kaufen will oder muss, von 40.000 Euro pro Sendeminute. 40.000 Euro. Ja, und ein Großteil davon fließt natürlich in mafiöse Strukturen, wie wir mittlerweile wissen, dass im Sportbereich doch so viele dunkle Quellen sonst was ist. Und das mit dem Zwangsgeld, was wir monatlich zahlen müssen. Gut, wenn ich mir überlege, dass irgendeine Quizsendung gerade mal so um die 2.000 Euro pro Minute kostet, dann irgendwelche diese Nachmittags, ich sag nicht, was ich davon halte, Sendungen da, die bei 3.500 Euro liegen. Oder da gab es die Großstadtrevier, das ist, glaube ich, so eine Polizeisendung, bei 10.000 Euro. Das ist ja auch schon eine Summe, muss man schon sagen. Aber 40.000 für eine Minute Sportschau ist der absolute Hammer. Vor allen Dingen, wenn man derart gewaltig in die Miesen geht, mit 101 Millionen. So, jetzt ist aber genug damit, oder? Aus persönlichen Gründen möchte ich mal hier verkünden, eine Meldung, die gar nichts mit Computer zu tun hat, außer dass ich ab und zu nach Thüringen fahre. Die Thüringer Wurst- und Fleischgenossenschaft, Herkunftsverband oder wie auch immer, haben erklärt, dass sie in 2015 40.000 Tonnen Thüringer Bratwurst hergestellt haben. Das ist immens angestiegen, seit der Begriff Thüringer Bratwurst geschützt ist. Es darf nur noch eine Bratwurst Thüringer heißen, die auch wirklich aus Thüringen kommt. Obwohl die Schweine, die da drin verwurstet worden sind, müssen nicht aus Thüringen kommen. Aber das ist ja auch egal, wo sie herkommen. Ich kann nur sagen, wenn ich in Erfurt bin, fahre ich schon mal in die Gegend. Übrigens in Zwickau am Marktplatz ist auch ein Stand. Die haben auch Thüringer. Die schmecken einfach gut. Schmecken einfach wirklich nur gut. Und es ist schon richtig. Also wenn Sie mal da in der Gegend sind, Thüringer Bratwurst, müssen Sie unbedingt essen. Hat nichts mit dem Computerclub zu tun, nur mit mir. Schmeckt mir eben. So, ja, kommen wir zum Ende. Wird auch Zeit. Denken Sie bitte daran, nächstes Wochenende wird die Zeit umgestellt. Die Uhren, wenn Sie keine haben, die DCF gesteuert sind, also von Mainflingen aus das Sendesignal empfangen, was bei der PTP gemacht wird, müssen Sie von Hand umstellen. Ist schon ein bisschen blöde, selbst bei Luxuskarossen der Oberklasse, die Navigationssysteme haben und vom Satelliten die Uhrzeit bekommen, muss man sie zum Teil auch von Hand umstellen, aber das ist eine andere Sache. Ob es noch sinnvoll ist, das ist die andere Frage. Stellen Sie die Uhr um eine Stunde vor. Das heißt also, kürzer schlafen oder schneller schlafen. Und naja, im Herbst bekommen wir die Stunde eventuell zurück. Vielleicht sollte man mal darüber nachdenken, vielleicht auch mal darüber sprechen. Wie hat denn das eigentlich angefangen? Denn eigentlich ist die Sommerzeit ja eine Kriegszeit, die in Kriegszeiten zur Energieeinsparung und um mehr Zeit zu haben, sich gegenseitig zu erschießen oder sowas, eingeführt worden ist. Und dann wurde sie wieder ausgeführt und wieder eingeführt und wieder ausgeführt und wieder eingeführt. Dann haben die Franzosen nach dem Zweiten Weltkrieg wieder angefangen und so weiter. irgendwo sinnlos. Ach ja, gab noch eine Absurdität. 1947 zum Beispiel gab es für eine kurze Zeit die doppelte Sommerzeit. Da wurde die Uhrzeit zweimal um eine Stunde vor und anschließend wieder zurückgestellt. Vielleicht sollte man mal darüber nachdenken, weil mittlerweile ja doch die Kritik sehr laut geworden ist an dieser Zeitumstellung, dass die Kosten, die dadurch verursacht werden, in überhaupt keinem Verhältnis mehr zu dem stehen, was man an Energie einsparen würde, könnte oder wie auch immer. Und man kann das ja auch alles irgendwo anders machen. Und die Landwirte sind sowieso dagegen, weil die Kühe im Stall, die brauchen 2 Wochen, bis sie sich an die neuen Fütterungszeiten gewöhnt haben. Sind eben Rindviecher. So, dann für heute bedanke ich mich fürs Zuhören. Es ging über NRW-TV, einige andere Dinge und zuletzt über die Sommerzeit. Ich wünsche Ihnen, dass Sie trotz der Stunde, die Ihnen nächste Woche weggenommen wird, frisch und munter sind und auch in nächste und übernächste Woche wieder zuhören. Bis dann weiß ich vielleicht sogar etwas mehr, wie es mit dem Computer Club 2 Fernsehprogramm weitergehen wird. Nur es wird weitergehen. Und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolph. Technik, Produktion und Redaktion Wolfgang Rudolph.